Danke Ewald, Vicky, Julia und Dave, Acoustic Worship, für die vielen guten Gründe, die ihr uns gegeben habt, dass wir dem Herrn ein Loblied anstimmen dürfen. Und das haben wir heute getan. Ich sage, für 9 Uhr Gottesdienst war das heute Morgen ein richtig kräftiger Gesang. So, Musikleiterhelm ausziehen, Prediger anziehen. Okay. Reichtum und Gottes Wege, Geld regiert die Welt. Es geht ums Eingemachte. Also, nicht die Tomaten. Dein Bankkonto. Meine Brieftasche. Der Prediger hält ja von nichts zurück. Also der geht ja an alle Themen, die er so beachtet. Und deswegen müssen wir uns heute auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich spreche jetzt auch nicht von dem Punkt eines, der sich als für einen Reichen hält. Aber ich glaube, da bin ich gar nicht ganz so alleine hier in der Gruppe, nicht wahr? Es gibt immer jemanden, der noch reicher ist. Und wenn wir doch nur könnten. Der Prediger hat dieses heikle Thema angenommen und es geht heute darum, um den richtigen Umgang mit Besitz, mit Geld, wenn du denn Geld besitzt, aber auch um den Wunsch nach Besitz und Geld. Und ich weiß nicht, ob dich der Gedanke abgeholt hat. Und der Prediger wird das auch diesmal so machen, wie er es immer macht, und das beschreibt er im 12. Kapitel Vers 10. Der Prediger suchte, wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Mit anderen Worten, er konfrontiert uns auch diesmal mit einer harten, vielleicht sogar unbequemen Dosis an Realität. Ich kann nicht anders, so redet der Prediger, ich werde es euch so weitergeben. Aber es gibt ein Licht, es gibt immer eine Hoffnung, es gibt immer am Ende einen Hinweis auf das Evangelium. Und der Prediger macht etwas ganz Wichtiges. Das haben die Schreiber des Neuen Testamentes auch begriffen. Er gräbt quasi mit der Realität durch die Erde unserer Seelen, um das Herz bereit zu machen für den Samen des Evangeliums. Und wenn der aufgehen kann, dann nur, wenn wir erkannt haben, dass wir Christus brauchen. Und vielleicht auch heute in diesem Gebiet. Er geht ja so vor, der Prediger, in seiner Schrift, dass er eine Forschungsreise gemacht hat. Er hat Experimente gemacht, Dinge beobachtet und über Sachen nachgedacht und dann zusammengefasst, was er sah. Und was er sah, war eine Krise. Eine Krise unter der Sonne, so spricht er davon. Dieser Standpunkt unter der Sonne oder in diesem Zeitlauf oder unter dem Himmel, das kommt in diesem Buch immer wieder vor, bedeutet, er beobachtet die Menschen und beschreibt die Menschen, wie sie selber leben und wie er selbst eine Zeit lang in seinem Leben auch gelebt hat. Als wäre Gott nicht wichtig. Als gäbe es Gott gar nicht, als wäre er Gott nicht Rechenschaft schuldig. Alles, was unter der Sonne passiert, ist Realität, damit muss ich klarkommen, mehr gibt es nicht. Und er sagt, wer so lebt, der lebt in der Krise unter der Sonne. Der Mensch kann in diesem Leben unter der Sonne nämlich keinen bleibenden Wert, keine Erfüllung und Bedeutung abgewinnen. Und deswegen kommt er immer und immer wieder zu diesem Schluss, alles ist nichtig. Alles ist ein Haschen nach Wind, alles ist ein Greifen nach Seifenblasen. Kaum hast du etwas, was du dachtest, das schön und wertvoll ist, weg. Und das ist ein sehr, sehr tragisches Fazit. Und das, was er noch sagt, ist, der Mensch ist zu eingeschränkt, um mit dieser Krise gut umzugehen. Viel schlimmer noch, er sieht so viele Menschen durch ihre Entscheidung und ihr Handeln und ihre inneren Haltung machen die Sache sogar noch schlimmer. Für sich und für den anderen. Und er ist ja ein Mensch, der Gott kennt. Und er geht immer wieder von dem Standpunkt unter der Sonne raus und geht über die Sonne und sagt, Gott, wo bist du in der ganzen Geschichte? Und da stellt er fest, scheinbar löst Gott die Krise des Menschen gar nicht auf. Er bleibt oft verborgen. Sein Wirken kann oft nicht gesehen werden. Seine Gerechtigkeit lässt auf sich warten. Und doch, weil er den Blick über der Sonne gewinnt und hat, kommt er immer wieder zu dem Schluss, Gerechtigkeit wird kommen, Gott ist am Wirken, wir müssen nur unsere Perspektive wechseln. Denn unter der Sonne kann es sein, dass du Gott übersiehst. Deswegen brauchst du eine neue Perspektive, eine Perspektive über der Sonne. Und er beschreibt das im Kapitel 12 mit folgenden Worten, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht bringen, über alles Verborgene. Geld regiert die Welt. Das ist das Thema von Kapitel 5, 7 bis 19. Und in dem Kapitel, bevor wir uns damit beschäftigen, mit dem Thema so richtig eintauchen, müssen wir verstehen, zu wem spricht der Prediger jetzt eigentlich? Er spricht einmal den Reichen an. Im Kapitel 5, 18, ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, ihr könnt es aufschlagen, nachlesen, ob das so ist, was ich alles sage. Die Autorität ist nicht, was von hier kommt, sondern was im Wort Gottes steht. Deswegen lade ich euch ein, schlagt das gerne mit auf. Kapitel 5, Vers 18 heißt es, jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat. Also er spricht den Reichen an. Also die zwei, drei unter uns, von denen ihr denkt, die sind reich. Die sind angesprochen. Alle anderen lehnen sich zurück. Ich will dir heute auch gar nicht einreden, dass du reich bist. Aber vielleicht, wenn du so über den europäischen Tellerrand schaust, kann es ja sein, dass du merkst, im Vergleich zum Rest der Welt, naja, erinnere dich an deinen letzten Missionseinsatz. Aber es spricht trotzdem eine andere Gruppe an, nämlich in Vers 9, wer Geld liebt. Oh. Also auch diejenigen, die reich werden wollen, die mit dem Gedanken nach mehr, die unzufrieden sind mit dem wie jetzt, der Wunsch nach Reichtum. Also auch denjenigen angesprochen. Und am Ende geht es quasi, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Und mit anderen Worten, es geht hier also nicht nur um Geld haben, sondern es geht auch auf jeden Fall um Geld lieben. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt wiederfindest in der ganzen Sache. Der Prediger ist selbst ein reicher Mann. Ne, Salomo war mit der reichste Mann seiner Zeit. Wie reich war Salomo? Wir wissen ein bisschen was. Am Höhepunkt seines Lebens, da hat er ein Jahreseinkommen, das wird uns sogar genannt, sein Nettoeinkommen. Hier, 1. Könige 10. Und das Gold des Gewichtes, das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Außerdem, was von den Handelsleuten und dem Gewinn von den Händlern und von den Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes einging. Umgerechnet allein das Gold 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Also wenn Salomo hier von Reichtum spricht, dann spricht er nicht von etwas, was er sich wünscht, sondern was er selber kennt. Und er weiß, was Reichtum ist und was es nicht ist. Und was Reichtum kann und was Reichtum nicht kann. Und wenn er von Geldliebe spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Ne? Also, und der König machte das Silber und Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. 2. Chronik 1. Das ist er, als Reicher spricht. Aber vielleicht holt dich das nicht ganz ab. Dann lass mich mal das versuchen, mit den Worten des armen Milchmanns Tevye zu versuchen. In dem Bühnenstück Anna Tevka singt er ein sehr schönes Lied. Und vielleicht spricht dich das mehr an. Er singt Folgendes, ich rede. Wenn ich einmal reich wäre, alle Tage wäre ich wie die Bumm, wäre ich ein reicher Mann. Brauchte nicht zur Arbeit, wäre ich ein reicher Mann. Ich baue den Leuten ein Haus vor die Nase, hier mitten in unserer Stadt, mit einem festen Dach und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. So ein Haus wäre mein ganzer Stolz. Mein Hof wäre voll Hühnern und Gänsen und Enten und wanns da sonst noch kräht und schreit. Und alles quakt und schnattert, so laut es kann. Ein Spektakel weit und breit und jeder hört. Hier wohnt ein reicher Mann. Mein Weib stolziert herum, beladen mit Geschmeide. Aufgedonnert wie ein Pfau. Sie zu sehen, wäre eine Pracht. Die feinsten Delikatessen lässt sie sich servieren, spielt sich auf als gnädige Frau, scheucht das Personal bei Tag und Nacht. Ich hätte endlich Zeit zum Beten. Oft in die Synagoge gehen. Ein Ehrenplatz dort wäre mein schönster Lohn. Mit den Gelehrten diskutiere ich die Bibel, bis wir sie verstehen. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm. Sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wäre es wirklich gegen deinen Plan, wäre ich ein reicher Mann? Und vielleicht hat dich das mehr abgeholt als die Milliarden des Salomos. Wir gehen jetzt in 3 Schritten durch dieses Thema durch. Wir beschreiben das Problem. Das Problem des Reichtums unter der Sonne. Und dann gehen wir in das Kapitel 5 hinein, denn dort diskutiert er ganz tief und gräbt Argumente heraus, warum Reichtum unter der Sonne so problematisch ist. Und dann gibt es einige Lektionen, die wir für uns persönlich im Lichte des Evangeliums ableiten können von alledem, was vorher gesagt wurde. Bereit? Steigen wir ein. Erstens das Problem. Das Problem des Reichtums und das Leben unter der Sonne. Und das hat er bereits, wer aufmerksam den Prediger bisher verfolgt hat, schon einige Male gemacht. Deswegen können wir nicht direkt in Kapitel 5 einsteigen. Er hat vorher schon das angeschritten und thematisiert, quasi den Leser vorbereitet auf den Deep Dive, auf das Eintauchen im Kapitel 5. Also müssen wir kurz zusammenfassen, was bisher gesagt worden ist. Der Prediger kommt sofort in der Überschrift zu diesem Thema. Da heißt es schon im Vers 2, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Es geht um Gewinn und diesmal ganz konkret um wirtschaftlichen Erfolg. Kohle, Kies, Mäuse, Devisen, Zaster, Kröten, Asche, Moos, Moneten, du weißt Bescheid. Darum geht's. Er konfrontiert uns jetzt mit der unschönen Realität und wahrscheinlich wollen wir sie gar nicht so wahrnehmen. Vielleicht können wir uns gar nicht vorstellen, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Und wenn er dann so negativ über den Reichtum redet, wartet ab, der Reiche, es hat doch was Gutes zu sagen. Und übrigens, manchmal habe ich den Gedanken, du sprichst so negativ darüber, ich will das mal selbst ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht, vielleicht ertappst du dich auch bei dem Gedanken. Der hat ja schön reden, ne? Der hat ja Luxusprobleme. Okay, worum geht's hier eigentlich? Im Kapitel 2 spricht er sehr viel davon. Da sagt er einmal, Reichtum ist nichtig. Also Reichtum unter der Sonne verhält nicht das, was er verspricht. Ich kaufte mir Knechte und Mägde und im Haus geborene Sklaven, auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir Schätze von Königen und Ländern, beschaffte mir Sänger und Sängerinnen, die Vergnügungen der Menschenkinder, Frauen und Frauen. Ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Vers 11. Und siehe, das war alles Nichtigkeit. Ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne. Salomo wusste genau, was Reichtum ist, was er nicht ist und was er bringt und was er nicht bringt. Und ich hasste all mein Mühen, sagt er kurz danach, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird. Und doch wird er Macht über all meinen Mühen haben, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Wir kennen den Spruch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Denn das Einzige, was du in die Ewigkeit mitnimmst, sind die Konsequenzen deiner Entscheidungen heute. In diesem Zeitlauf. Was du heute zu deinen Lebzeiten entscheidest, das begleitet dich. Aber das Hemd hat keine Taschen. Warum jagst du danach? Das zweite Problem ist, der Wunsch nach Reichtum kann dein Leben vermiesen. Muss nicht, kann, Warnung. Denn was bleibt dem Menschen voll all seinen Mühen? Im Kapitel 2 sind wir immer noch. Und von Streben seines Herzens, womit er sich abmüht bei der Sonne. Denn alle seine Tage sind Leiden und Verdruss und sein Geschäft ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist Nichtigkeit. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang, man will es kaum glauben, auch nicht im vollzeitigen Dienst, sondern in der Wirtschaft gearbeitet, fingerdreckig und alles. Und da habe ich einige Kollegen gehabt, das hat mich richtig traurig gemacht. Die haben alle ihre Lebensentscheidungen durchgerechnet auf den Cent. Bringt mir das mehr aufs Konto oder nicht? Die haben Beförderungen ausgeschlagen, Fortbildungen ausgeschlagen, weil sie durch die Fortbildung Zulagen und Feiertagszulagen nicht bekommen. Und sie haben genau auf den Tag ausgerechnet, wie viel sie arbeiten müssten danach, um das wieder reinzuholen. Und wenn das länger als 2 Jahre waren, haben sie die Fortbildung nicht gemacht. Geiz ist langweilig. Macht keinen Spaß. Der Wunsch nach Reichtum kann dein Leben vermiesen. Schlimmer noch, das dritte Problem mit dem Reichtum, das er sieht. Reichtum, der Wunsch nach Reichtum, kann deinen Charakter verderben. Kann dich zu einem schlechteren Menschen machen. Denn der Wunsch nach Reichtum ist oft von Neid getrieben. Ich sah all das Mühen und die Tüchtigkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen des anderen ist. Kapitel 4, Vers 4. Auch das ist Nichtigkeit und Taschen nach Wind. Und wer reich sein will, ist oft immun gegen Warnungen und Belehrungen. Kapitel 4, Vers 13. Besser ein Junge arm, aber weise, als ein König, reich, alt, aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Warum hat unter der Sonne ohne Gott Reichtum diesen zerstörerischen Effekt? Warum ist Geldliebe so ein großes Problem? Und jetzt gehen wir ins Kapitel 5 und gehen in die Diskussion. Und er bespricht nochmal ganz in der Tiefe, warum der Reichtum so nichtig ist. Warum es diesen Effekt hat. Und ich lese jetzt die Verse 7 bis 19. Wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht über die Sache, denn ein Hoher wacht über dem anderen Hohen und der Hohe über ihnen beiden. Doch ein Gewinn für das Land ist bei alledem dies, ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Erklären wir gleich. Doch ein Gewinn, wer liebt? Vers 9, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Und welchen Nutzen hat sein Besitzer, als dass seine Augen es ansehen? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel isst. Aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der vor seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und geht solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren, und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Nichtigkeit. Wie er aus dem Leib seiner Mutter gezeugt, so ist hervorgekommen ist, nackt wird er hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für ein Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Siehe, was ich als gut und als schön erkannt habe. Es dreht ins Licht. Warum? Gleich kommt das Wort, das alles verändert. Dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott, das ändert alles, ihm gegeben hat. Denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen, sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist die Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit Freude seines Herzens beschäftigt. Wir merken schon, der Text selbst spricht, da wo Gott nicht vorkommt, düster. Dann spricht er über das Gleiche, aber Gott ist drin, hell. Da muss ich mich gar nicht bemühen, das irgendwie mit Rhetorik rauszuholen. Aber erstmal zur Einleitung. Die ersten zwei Verse, 7 und 8. Ja, nochmal kurz, wenn du Unterdrückung des Armen siehst und so weiter. Worum geht's hier eigentlich? Er sagt, Reichtum und Armut, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit sind Teil der Krise des Lebens unter der Sonne. Feststellung. Das kannst du dir wegwünschen, kannst dagegen anschreien, aber du brauchst dich nicht darüber wundern. Als ob hier etwas Außergewöhnliches passiert. Das macht die Sache nicht besser, das macht Ungerechtigkeit nicht gut. Aber wir dürfen uns nicht davon überraschen lassen. Realität eines Lebens, einer Welt, die ohne Gott lebt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter, dass mit dem König ein Gewinn bei dem Land ist, ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Überlegt mal, ein König, der dafür Sorge trägt, dass das bebaute Feld auch Ertrag bringt. Sag ich, klar, ich meine, die Leute wollen ja essen, Also mit anderen Worten, wir sollen schon zufrieden sein, wenn ein Mindestmaß an Vernunft bei unseren Vorgesetzten herrscht, mit wirtschaftlichen Gütern umzugehen. Dann sei froh. Das ist nicht normal. Okay, also wir haben den Ponyhof der Utopie verlassen und jetzt können wir uns mit der Diskussion befassen. Worum geht's? Reichtum, Armut sind Teil des Lebens unter der Sonne. Und dieser Reichtum macht etwas mit den Menschen. Reichtum ist unersättlich. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Ja, da ist der Deckel unten immer offen. Es passt immer noch mehr rein. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer Reichtum liebt, auch nicht des Ertrages. Das ist Nichtigkeit. Reichtum hält nicht ein, was du dir davon versprichst. Wer mehr hat, will mehr haben. Das sagt nicht ich. Das sagt einer der reichsten Männer im letzten Jahrhundert, ein gewisser Aristoteles Onassis. Er sagte, ich war eigentlich eine Maschine zum Geldmachen. Ich habe mein Leben wie in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte. Aber der Tunnel ging immer weiter. Reichtum ist unersättlich. Das müssen wir denen, die reich sind, einfach erstmal abnehmen. Das schreibt der reichste Mann seiner Welt, seiner Zeit. Und er spiegelt das wieder, was der reichste Mann Salomo seiner Zeit auch sagte. Zweitens, Vers 10. Gut sich mehrt, so mehren sich auch die, die davon zehren. Und welchen Nutzen hat sein Besitzer, dass seine Augen es mit ansehen? Reichtum zieht die Neider an. Muss man da viel erklären? Nicht von ungefähr bleiben die meisten Lottogewinner in Deutschland lieber anonym. Vers 11. Reichtum ist stressig. Echt? Sagt er hier. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig isst oder viel. Aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. 2018 bin ich jetzt über eine Harvard-Studie aus 2018 gestolpert, die das Verhalten, das Arbeitsverhalten von CEOs, also den Leitern von großen Firmen in dieser Welt, untersucht hat. Wisst ihr, dass die im Durchschnitt 9,7 Stunden pro Arbeitstag arbeiten? Also die 5 Tage die Woche, knapp 10 Stunden. Das ist normale Arbeitszeit. Dazu 4 Stunden pro Wochenendtag. Dazu 2,5 Stunden mindestens im Schnitt pro Urlaubstag. Also es kommt im Jahresdurchschnitt arbeiten sie also 62,5 Stunden pro Woche. Reichtum ist stressig. Viertens, Reichtum ist unsicher. Die Verse 12 bis 13. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück bewahrt wird. Und geht ein solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Bis vor kurzem, vielleicht vor 2, 3 Jahren, dachten wir auch, die Wirtschaft ist sicher und da wird uns nichts passieren. Aber ich glaube, wir sind alle inzwischen desillusioniert. Kennt ihr den Spruch? Im Jahre 1922 war jeder Bauer ein Milliardär. Das haben die auch nicht kommen sehen. Das war die große Inflation. Auf einmal war nichts mehr nichts wert. Und alle waren Milliardäre und trotzdem konnte man davon kein Brot kaufen. Wir gehen von Wirtschaftskrise zu Wirtschaftskrise und wenn du dich an Dinge hältst, die nicht sicher sind, dann wirst du sicher fallen. Geldliebe ist nicht nur unersättlich, es ist auch unsicher. Ne? Die Geldliebe steht nicht auf einem goldenen Boden. Treibsand wäre der richtigere Begriff. Und dann geht er in den Versen 14 bis 16 und macht nochmal so eine Zusammenfassung. Im 5. Diskussionspunkt eine Zusammenfassung von all dem, was er bisher im gesamten Buch gesagt hat. Ich finde es voll schön, wie er das macht. Er bringt das alles nochmal zusammen, bevor wir dann die Lektionen ableiten können. Und hier geht's darum. Wer aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist, und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er mit der Hand mitnehmen könnte. Auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich müht? Auch isst er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Und jetzt schauen wir uns diesen Text einfach mal an und wir sehen die ganzen Aspekte hier verpackt, über die er schon gesprochen hat. Er sagt, Reichtum ist nichtig, er überdauert nicht. Nicht das Geringste kannst du mitnehmen.
Er sagt, Reichtum kann dein Leben vermiesen. Auch isst du alle deine Tage in Finsternis und Verdruss und Krankheit. Und Reichtum kann deinen Charakter verderben. Zorn, ein kleines Wort, so viel Auswirkung. Reichtum ist unersättlich, zieht Neid an, ist stressig, unsicher und vergänglich. Seine ganze Diskussion von eben, zusammengefasst mit dem, und welchen Gewinn hat er davon? Okay, willst du noch reich werden? Willst du noch reich bleiben? Moment, wir haben den Text noch nicht zu Ende gelesen. Denn er kommt zu einem Fazit. Unter der Sonne ist das so. Aber, wie in allem anderen auch, Reichtum braucht Gott. Der Wunsch nach Geld braucht jemanden, der das hilft zu korrigieren. Der Reichtum, der Wunsch nach Geld braucht Gott. Und das sagt er hier in diesen Versen. Siehe, was ich als gut und als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit dem er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat, mit dem er sich ermächtigt hat, davon zu genießen, sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Oder aus Sprüche 2, wo er dieses Fazit schon mal andeutet. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei all seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Reichtum braucht Gott. Der Wunsch nach Reichtum braucht eine Perspektive über der Sonne. Die Lektion: Reichtum und Gottes Wege. Der Prediger verurteilt den Reichtum an sich nicht. Haben wir es gemerkt? Er warnt vor den Gefahren der Geldliebe. Wenn man Geld hat oder Geld will, Geldliebe. Unter der Sonne sucht der Mensch nach Erfüllung, nach Sicherheit im Reichtum und das entpuppt sich immer wieder als eine Jagd nach Seifenblasen. Er hat das beobachtet, er hat es selbst ausprobiert. Jetzt will er dir sagen, sei weise und lerne von den Fehlern von anderen. Kennt ihr das? Der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der Weise aus den Fehlern der anderen. Lerne von dem Weisen. Der Prediger ist also nicht gegen Genuss. Er sagt hier selbst, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seinen Mühen zu freuen, ist eine Gabe Gottes. Aber spricht davon, den Genuss zum höchsten Ziel zu erklären. Das ist ja diese Utopie. Wenn ich reich bin, dann geht's mir gut. Er sagt, das ist das Problem. Was ist die erste Lektion? Der Wunsch nach Reichtum verdeckt den Blick auf das Kreuz. Es gibt nicht ein Und, es gibt ein Entweder-Oder. Jesus selbst sagt das in diesem etwas amüsanten, ironischen Bild. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Warum ist das so? Paulus in 1. Timotheus 6 kommt mir jedenfalls so vor, als hätte er Prediger gelesen. Denn er argumentiert genauso wie der Prediger, aber mit dem Licht, im Lichte des Evangeliums. Gehen wir mal rein. Er sagt hier im Kapitel 6, Vers 9, wer reich werden will, ist blind für die Folgen. Blind für die Folgen. Deswegen, es verstellt den Blick auf das Evangelium, weil der Wunsch nach Reichtum die Folgen verdeckt und uns gar nicht erkennen lässt, worum es eigentlich geht. Hier heißt es, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche den Menschen in Verderben und Untergang versetzen. Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sie selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also die Frage, die sich jetzt Paulus hier hinstellt, willst du in Versuchung fallen? Willst du Verderben und Untergang in deinem Leben haben? Willst du vom Glauben abirren? Willst du dir selbst viele Schmerzen zufügen? Dann liebe dein Geld mehr als Gott. So einfach. Das sind die To-Dos. Die Liste ist hier. Der Wunsch nach Reichtum verstellt den Blick auf das Kreuz. Es gibt kein Und. Du kannst nicht dem Herrn und dem Geld dienen. Die zweite Lektion. Der Wunsch nach Reichtum spart auf das falsche Konto. Ne? Reichtum bedeutet ja investieren, nicht nur einfach sammeln. So eine Redewendung, man sagt ja, Geld erhalten ist leichter als Geld behalten. Ja. Frag mal die Lottomillionäre, die nach 2 Jahren nichts mehr haben. Den meisten geht das so. Erschreckend. 2 Jahre. Der Wunsch nach Reichtum spart auf das falsche Konto. Sammelt euch nicht Schätze, das ist jetzt Jesus, unser Herr, auf Erden, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Da, wo Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wer reich werden will, verliert die Perspektive auf den wahren Gewinn. Gottes Furcht mit Genügsamkeit ist der große Gewinn. Das klingt doch so wie der Prediger. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott, halte seine Gebote. Das ist der große Gewinn. Paulus hat den Prediger verstanden. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn du reich werden willst, werde reich auf dem richtigen Lebenskonto. Gottes Furcht mit Genügsamkeit sind der große Gewinn. Die dritte Lektion, ich denke, die ist eine positive. Der richtige Umgang mit Reichtum, mit dem ganzen Thema, zeigt, dass wir Gnade verstanden haben. Dass wir das Evangelium begriffen haben. Dass wir wahren Reichtum kennen. Der richtige Umgang ist ein Zeugnis für verstandene Gnade. Auch hier Paulus wieder wendet sich an die Menschen im Kapitel 6 vom 1. Timotheusbrief, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums zu setzen, sondern auf Gott. Verstehe Gnade. Der was tut? Der alles reichlich darreicht. Der alles reichlich darreicht zum Genuss. Hört ihr den Prediger? Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken auf das richtige Konto einzuzahlen, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Was ist die Lektion? Was ist der richtige Umgang? Nicht hochmütig, nicht die Hoffnung auf den Reichtum setzen, sondern, steht hier drin, schaut hin, auf den Geber hoffen. Auf den Geber hoffen. Das sagt der Prediger auch im 18. Vers. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und dem er sich ermächtigt hat, davon zu genießen, sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Reichlich die Gabe zu genießen. Denn wer kann essen und fröhlich sein ohne mich? Prediger 2, 25, Zitat Gott. Wer kann essen und fröhlich sein ohne mich? Mit seinen Gaben Gutes tun. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Salomo schreibt in den Sprichwörtern, Kapitel 19, Vers 17, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn. Nicht gibt. Leiht. Das ist Investitionssprache. Das ist Anlage. Das sind Zinsen drauf. Leiht wem? Dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Schaue auf Ewiges. Auf die ewigen Werte. Sei reich bei Gott. Das steckt in diesem Text drin, den er gerade gesagt hat. Habe eine Perspektive über die Sonne hinaus. Denn dort ist wahres Leben, dort ist Wahrheit. Schätze sammeln und reich sein im Blick auf Gott. Ich erinnere nur ganz kurz an das Gleichnis von Jesus von dem reichen Kornbauern, der sich Schätze auf der Erde sammelte und das Unglück kam. Und alles war weg. Und er hatte einen Sohn und konnte ihm nichts in die Hand legen. Scheint so, als ob Jesus auch den Prediger gelesen hat, als er sich diese Parabel ausdachte. Und ergreife das wirkliche Leben. Und Jesus sagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst? Selbst wenn das ganze Unglück und all das Negative, das bei dem Reichtum passieren kann, aber offensichtlich nicht immer passiert, wenn dir das nicht passiert. Und wenn du durchkommst und wenn du reich bist und wenn das Streben nach dem Geld und die Liebe nach dem Geld tatsächlich auch Dividenden zahlt und dir geht's besser und du fährst das richtige Auto und du hast den richtigen Urlaub und dir geht's besser, du kommst weiter als andere, als deine Nachbarn, was dann? Vergiss nicht, das letzte Hemd. Denn was ist es dem Menschen nütze, wenn er die ganze Welt gewinnt und aber sein Leben einbüßt? Oder was wird der Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Du kannst den Engel am Himmelstor nicht bestechen, deine Taschen sind leer. Das Einzige, was du mitbringst, sind die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Und zu so einer Entscheidung führt uns Gott, dich und mich, gerade am Ende von so einer Predigt. Was sollen wir denn tun? Was wirst du entscheiden? Gott sagt, du kannst ohne mich nicht essen, nicht fröhlich sein. Das, was du dir vom Reichtum versprichst, geht nur mit mir. Aber da muss der Reichtum aufhören, wichtig zu sein. Denn wer kann essen und fröhlich sein ohne mich? Wenn du Jesus hast und du hast gemerkt, die Herrschaft über dein Bankkonto, deine Entscheidungen, dein Bestreben in diesem wirtschaftlichen Bereich sind nicht mehr unter der Herrschaft des Königs der Könige, über den wir gerade gesungen haben. Ändere das heute. In deinem Herzen sprich mit jemandem, sprich ein Gebet, gib das wieder ab. Bedenke, du bist gestorben für diese Sachen. Deine Brieftasche, dein Konto ist mitgetauft. Aber wenn du sagst, ja, wer kann essen und fröhlich sein ohne mich? Ich habe Gott noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie dieses Leben ist. Ich bin noch völlig unter der Sonne. Ich brauche diese Perspektive. Du bist eingeladen. Heute ist der Thron der Gnade noch da. Das Kreuz steht noch da. Die Einladung für dich ist da. Jesus wartet auf dich. Du kannst ihn heute kennenlernen. Du bist auch eingeladen, die Perspektivwechsel in deinem Leben vorzunehmen, dich neu zu orientieren, wahre Freiheit zu erleben und Reichtum in Christus. Ein Leben zu gewinnen, das sinnvoll ist, schon hier. Es beginnt mit der Erkenntnis, ich bin ohne ihn völlig verloren. Und wenn du ihn hast, dann bist du völlig neu. Und das ist seine Geschenk an dich. Du musst es annehmen. Wenn du mehr wissen willst, komm nachher auf uns zu. Wir werden beten. Aber Hebräer 13, 5 bis 6, fasst das nochmal zusammen. Du hast es zitiert. Das ist für uns der Abschluss. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er, Gott, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben. Ich will dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollen Menschen mir tun? Der Herr segne euch und sei bei euch und helfe euch zu verstehen, dass Essen und Trinken und fröhlich sein nur mit ihm geht. Ladet ihn ein. Amen.